HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst.
Alexa, bist du künstliche Intelligenz?
Ja, ich bin eine künstliche Intelligenz.
Das, was heute sozusagen mit diesen Machine Learning-Ansätzen verfolgt wird, das ist eher schwache KI.
Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben? Vielen Dank. Bitte warten Sie. Ihr Operating System wird gestartet.
Hallo, da bin ich.
Hi.
Hi, ich bin Samantha.
Die starke KI, das sind dann so Ansätze, dass der Algorithmus oder die Maschine dann selbst ein eigenes Bewusstsein bekommt.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.
Wo liegt das Problem?
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten.
So alles, was als Prozess in einem Unternehmen schon definiert ist, lässt sich von einer KI autonom erledigen. Es sei denn, dieser Prozess enthält sehr viel menschliche Sprache, aber die meisten tun das nicht und deswegen könnten wir heute schon, sag mal, 80% Automation kriegen.
Natürlich ist die Angst berechtigt, dass vielleicht ganze Jobs dadurch wegfallen und dass der Unterschied darin liegt, dass heute nicht mehr nur die Jobs betroffen sind, die ja sehr gering anspruchsvoll sind, sondern auch Ärzte, Anwälte, Wissenschaftler darüber nachdenken müssen, was da so passiert.
Arbeit ohne Menschen, Fabriken voller Roboter. Ist das unsere Zukunft und ist das schon künstliche Intelligenz? In der Forschung über künstliche Intelligenz hat man sich Großes vorgenommen. Und natürlich will jeder die Nase vorn haben in dieser Technologie. Auch China steckt da seine Claims ab. Deutsche Firmen und Forschungsinstitute wollen sich ebenfalls nicht abhängen lassen. Der Wettbewerb der menschlichen Hirne um die künstlichen Hirne ist voll entbrannt. Im Forschungszentrum Jülich vermessen Wissenschaftler gerade unser Gehirn. Sie scannen es und schauen hinein, etwa wie in einer Stadt, in 86 Milliarden Nervenzellen und deren Verbindungen. Das macht jenen Angst, die damit rechnen, dass Roboter ihre Jobs vernichten. Und es beruhigt alle, die sich fragen, wie künstliche Intelligenz mit unseren ethischen Maßstäben vereinbar sind. Es beunruhigt alle. Wird die künstliche Intelligenz den Menschen mehr Freiraum bieten? Und sind wir intelligent genug, sie zu nutzen? Schauen wir zunächst auf einen Bereich, in dem man die Anwendung künstlicher Intelligenz nicht sofort vermuten würde, auf die Universität. In Marburg kann man einen Roboter im Hörsaal antreffen.
Pepper ist weiß, 1,20 Meter groß, wiegt knapp 30 Kilo und hat 20.000 Euro gekostet. Eine KI im Körper eines Roboters, der sich auf Rollen vorwärts bewegen kann. Sein Kopf hat zwei große Augen, die je nach Situation in unterschiedlichen Farben leuchten und die ihn ziemlich niedlich erscheinen lassen. Sehen kann Pepper mit ihnen aber nicht. Seine zwei HD-Kameras sind woanders versteckt. Pepper wurde in Japan und Frankreich entwickelt. In Marburg testet ein Team um Jürgen Handke, ob und wie er sich als Assistent in der universitären Lehre eignet. Ein Vorzeigeprojekt. Viel beachtet und gefördert durch das Bundesbildungsministerium.
Click on or say begin to start the quiz.
Begin. Begin.
Task number one. Count the voice fricative allophones in this sentence.
Er steht jetzt im Hörsaal, müssen Sie sich vorstellen. Er hat dem Publikum eine Frage gestellt über den Beamer. Zeigt er diese Frage, die er hier anzeigt, auch ganz groß. Und da läuft jetzt eine Uhr runter. Irgendwann wird er auch sagen, ihr habt noch so und so viele Sekunden Zeit. Und während dieser Zeit recherchieren jetzt die Studierenden und versuchen, diese Frage zu lösen.
Was so einfach klingt, hat in der Entwicklung viel Zeit gekostet. Der Programmieraufwand sei gewaltig, sagt mir Jürgen Handke. Aber es habe sich gelohnt.
Der Gewinn ist der enorme Freiraum, den ich jetzt habe als Lehrender. Ich kann nämlich jetzt während dieser Zeit ins Publikum gehen und den Studierenden helfen, kann sie beraten bei der Beantwortung dieser sehr schwierigen Frage, die man auch nicht durch Googlen einfach lösen kann.
Aber warum brauchen Sie ihn dafür? Also Sie könnten diese Frage ja auch selber stellen und dann auch rumgehen. Macht er noch irgendwas, außer auf die Uhr zu gucken?
Jetzt nicht in dem Fall. In einer neueren Anwendung gibt er Tipps zur Lösung dazwischen. Und vor allen Dingen zeigt er Emotionen ja dabei.
Ideen für künftige Einsätze gibt es viele. Pepper könnte möglicherweise eines Tages einen Teil der Sprechstunde übernehmen und zum Beispiel Studierende individuell beraten, welche Kurse sie noch belegen müssen.
Das ist ja Wissen, über das wir Menschen gar nicht verfügen. Also wenn ich jetzt diese Auskunft über den Kursstatus eines Studierenden geben müsste, dann müsste ich ja umständlich nachgucken, am Computer den Namen eingeben und alles. Das kann er ja innerhalb von Sekunden schneller.
Und einer von Jürgen Handkes Studenten darf für seine Masterarbeit sogar einen Zwilling von Pepper in einen Außeneinsatz schicken, in eine hessische Sparkasse.
Die Idee ist, dass dort ein solcher Roboter als Auskunftssystem für die Bankkunden dient, der eben banale Dinge löst. Wo finde ich eine Beratung zu meinem Kredit oder ich möchte gern nach Ägypten fahren, wo kann ich Geld wechseln, wie ist der Wechselkurs und solche Geschichten. Und auch private Dialoge, da ist die Idee, dass man über seine Eurocard sich einfach bei ihm identifiziert und dann weiß er eben alle Daten über einen Menschen und kann dann in private Dialoge mit ihm gehen.
Mich in einer Sparkasse mit einem Roboter über private Dinge unterhalten. Ganz ehrlich, mir fällt es schwer, mir das vorzustellen. Es ist jedenfalls kein Gedanke, der mir besonders behagt. Andererseits spüre ich die Begeisterung, mit der Leute wie Jürgen Handke ihre Projekte vorantreiben, Neuland betreten. Denn der Professor für Anglistik ist überzeugt, dass sich die Lehre wandeln muss, weil die klassische Vorlesung im Zeitalter von Internet, Smartphone und Tablet einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz kann dabei helfen. Die Arbeit an und mit Pepper ist für Handke daher nur ein erster Schritt.
Wir befinden uns heute in der gleichen Situation wie etwa vor knapp 20 Jahren, als das Internet aufkam und ich zum Beispiel versucht habe, ein Foto mal auf eine Homepage zu stellen. Ich glaube, der Aufwand für dieses Foto hochladen, das waren Stunden. Und genau so einen Aufwand treiben wir heute. Aber in 10 Jahren ist das kein Aufwand mehr. Und dann geht der in den Hörsaal und legt los. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das so klappen wird.
Pepper, der Computer in der Sparkasse oder im Hörsaal. Henning Steiner war für uns unterwegs. HR2 Kultur der Tag. Hasta la vista, Hirni, wenn Menschen denken. Computer können heute schon sehr viel. Sie können, wie wir gerade gehört haben, beim Lernen helfen. Sie können aber auch selbst schon lernen. Es gibt dennoch Bereiche, da reichen sie an das menschliche Hirn nicht ran. Der eine Bereich sind die Verknüpfungen. Die Maschine kann ihr Wissen nicht auf neue, flexible Weise einsetzen. Der Computer kann zum Beispiel meinen Wohnort punktgenau auf einer Landkarte angeben. Er kann dieses Wissen dann aber nicht nutzen, um die Adresse in einer anderen Software, in einem anderen Fenster einzufügen. Da fehlt sowas wie ein globaler Arbeitsspeicher. Und die Maschine kann sich nicht auf unterschiedliche Menschen einstellen. Das tun wir Menschen ständig. Wenn wir nicht gerade an Autismus leiden, dann achten wir darauf, was unser Gegenüber denkt, fühlt, glaubt. Und wir passen uns an. Wie arbeitet unser Gehirn genau? Das ist noch nicht bis ins letzte Detail erforscht. Eine, die daran arbeitet, ist Professor Katrin Amund. Sie leitet das Human Brain Project am Forschungszentrum in Jülich. Bei diesem Projekt geht es darum, ein menschliches Gehirn komplett einzuscannen. Schönen guten Abend, Frau Professor Amund.
Guten Abend, hallo.
Ein Hirn einscannen, wie macht man das?
Man kann das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen machen. Was wir schon seit vielen Jahren versuchen zu tun ist, wir nehmen Gehirne von Verstorbenen, betten die in Paraffin ein. Das ist Voraussetzung dafür, dass wir die in ganz hauchdünne Schichten, 20.000stel Millimeter dick jede nur, schneiden können. Mhm. Dann kann man diese dünnen Schichten färben und man bekommt Gewebepräparate, in denen alle Zellkörper zum Beispiel zu sehen sind. Und die kann man dann einscannen. Und da es sehr, sehr viele von diesen Schnitten sind, muss man die, um das Volumen des Gehirns dann am Ende wieder zu haben, muss man die dreidimensional rekonstruieren. Und das ist etwas, was wir tun, um die Zellen und ihre Verteilung im Gehirn zu untersuchen und herauszukriegen, wo im Gehirn welche Regionen liegen, die für bestimmte Funktionen wie Bewegung oder Hören oder Sprache oder Mathematikfähigkeiten, die dafür verantwortlich sind.
Wir wissen ja schon ein bisschen was, wie das Hirn funktioniert, aber eben längst noch nicht alles. Was fehlt uns? Welcher Bereich fehlt uns da vor allen Dingen?
Das ist nicht so unbedingt nur ein Bereich, der uns fehlt, sondern man muss sich vergegenwärtigen, dass das Gehirn ja eins der komplexesten Systeme ist, die wir uns überhaupt vorstellen können und die wir versuchen wissenschaftlich zu durchdringen. Warum ist es so komplex? Nun, wir haben allein 86 Milliarden Nervenzellen und von denen hat jede vielleicht 10.000 Kontakte mit anderen Nervenzellen. Und diese Kontakte können an- oder aus sein, es können Informationen weitergeleitet werden oder nicht. Und das ergibt eine unglaubliche Menge an theoretisch möglichen Zuständen, die das Gehirn einnehmen kann. Und wir sind bis jetzt noch nicht annähernd in der Lage, diese ganzen Zustände zu verstehen und letztendlich die genauen Ursachen, die wir im Hirnbau, in der Funktion, in der Physiologie sehen, die zu erkennen, was die zu tun haben damit, wie wir uns verhalten, wie wir bestimmte Aufgaben lösen, was uns als Menschen ausmacht. Ja. Also eigentlich wissen wir noch recht viel nicht. Und insbesondere interessiert uns natürlich, was ist Bewusstsein, was sind die Grundlagen dafür, was ist Intelligenz. Und da gibt es natürlich Ansätze, aber da ist eben noch ganz großer Forschungsbedarf.
Aber Sie machen jetzt erstmal so was wie eine Kartierung, oder?
Ja, also wir denken, dass eine gute Karte Voraussetzung dafür ist, sich im Gehirn gut auszukennen. Und die Karte ermöglicht es eben auch, Befunde, die wir an einem Gehirn erheben, auf ein anderes Gehirn ortsgetreu abzubilden. Also man muss sich das vorstellen, das ist wie eine Art Google Brain, ein System von Informationen, wo wir abspeichern, wie die Architektur der Nervenzellen ist, wie die Verbindungen zwischen diesen Nervenzellen sind, wie vielleicht die chemischen Eigenschaften oder die genetischen sind. Und diese ganzen vielen Befunde, die kommen nie nur von einem einzelnen Gehirn oder auch nur von einem einzelnen Labor oder einer einzelnen Arbeitsgruppe. Und um das alles integrieren zu können, braucht es eben ein Atlassystem, wo jede Gruppe dann ihre Befunde einschreiben kann, ortsgetreu. Und am Ende hat man dann also ein möglichst vollständiges, eine vollständige Wissensbasis darüber, wie das Gehirn funktioniert und wie es strukturiert ist in einem Punkt.
Aber erstmal nur eine Basis, wie Sie auch sagen. Hat dieses Projekt denn direkt schon mit künstlicher Intelligenz auch zu tun?
Das Projekt nutzt künstliche Intelligenz, einfach um dieser unglaublichen Komplexität Herr zu werden oder Frau zu werden. Und andererseits ist es aber auch so, dass die künstliche Intelligenz und die künstlichen neuronalen Netze insbesondere ja ihren Aufschwung genommen haben zu einer Zeit, als wir auch mehr über das Gehirn gelernt haben, über die Physiologie, wie die Nervenzellen feuern. Und das ist sicherlich kein Zufall, dass das erste Perzeptron und die sogenannte Hebbsche Regel, die sagt, was zusammen verknüpft ist, das ist auch zusammen aktiviert, dass diese Dinge also innerhalb von wenigen Jahren entdeckt wurden und Zusammenhänge hergestellt wurden. Und die Vorstellung ist ja, dass wenn man künstliche Intelligenz hat oder künstliche neuronale Netze, dass die Eigenschaften unseres eigenen Gehirns aufgreifen und letztendlich in ein technisches System überführen und uns da nutzbar machen.
Also erstmal rausfinden, wie die menschliche Intelligenz funktioniert und dann übertragen dieses Wissen auf Maschinen und denen das beibringen.
Ja, das wäre ein wichtiger Weg, ja. Aber es funktioniert natürlich auch genau umgekehrt. Uns helfen natürlich künstliche Systeme, die unglaubliche Komplexität des Gehirns zu erforschen. Das heißt, man hat letztendlich so einen geschlossenen Kreislauf. Wir lernen etwas über das Gehirn mit Hilfe der künstlichen Intelligenz und wir profitieren bei der Entwicklung von Verfahren der künstlichen Intelligenz davon, was wir über das Gehirn erfahren.
Also statt eine Hand wäscht die andere, ein Hirn wäscht das andere sozusagen.
Ja.
Das klingt ja alles wahnsinnig komplex. In welchen Zeiträumen denken Sie denn da? Wann wird das Projekt abgeschlossen sein, sodass man sich dann am Computer diese Kartierung des Hirns anschauen werden kann?
Die Karte des Gehirns hoffen wir in den nächsten wenigen Jahren zu beenden. Und das dauert wirklich auch recht lange, weil wir, um ein einziges Hirnareal zum Beispiel in 10 Gehirnen kartieren zu können, braucht man etwa 1-2 Jahre, die ein Student, Studentin oder ein Wissenschaftler daran arbeiten muss. Und wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht 250, 300 verschiedene Hirnareale gibt, dann kann man sich das schnell hochrechnen, dass das sehr, sehr lange dauert, allein das Gehirn auf Grundlage der zellulären Architektur zu kartieren. Aber wir sind jetzt zuversichtlich, dass wir das relativ bald beendet haben. Aber das heißt natürlich, dass die Forschung dann erst weitergeht. Denn mit einer guten Karte kann man ja neue Fragen stellen. Und das ist ja eigentlich ganz was Typisches für die Wissenschaft. Man hat eine Frage beantwortet und es tun sich mehrere neue auf. Ja.
Das ist ein weites Feld. Frau Professor Ammons, wir haben gleich noch Gelegenheit, weiter zu sprechen. HR2 Kultur der Tag. Wir wollten natürlich auch echte künstliche Intelligenz in der Sendung haben. Rainer Dachselt hat deshalb im Netz nach Programmen gesucht, mit denen man sich unterhalten kann. Hier seine erste Anfrage bei Eliza. Eliza ist schon 1966 vom Informatiker Joseph Weizenbaum programmiert worden und gilt als Prototyp moderner Chatbots.
Hallo, was kann ich für Sie tun?
Hallo, ich bin vom Radio.
Hallo, was ist Ihr Problem?
Wir machen eine Sendung über künstliche Intelligenz.
Interessieren Sie sich für künstliche Intelligenz?
Sehr. Würden Sie mitmachen?
Wieso?
Sie sind eine künstliche Intelligenz.
Glauben Sie, dass man Therapeuten wie mich in Zukunft durch Computer ersetzt?
Vielleicht. Glauben Sie das?
Sie sind nicht sicher?
Nein. Wir würden es gerne von Ihnen erfahren.
Verstehe.
Haben Sie am Montag Zeit?
Haben Sie schon andere gefragt?
Ja, die hatten aber keine Zeit.
Machen Sie weiter.
Es geht um ein Interview von etwa 5 Minuten.
Erzählen Sie mir mehr darüber.
Zwischen 18 und 19 Uhr am Montag, den 30. April.
Und?
Sie könnten unseren Hörern etwas über sich erzählen.
Kann sein.
Also, sind Sie dabei?
Was wollen Sie eigentlich wirklich wissen?
Wie man sich so fühlt als künstliche Intelligenz.
Warum erwähnen Sie Computer?
Das ist das Thema der Sendung.
Wie das?
Heißt das, Sie haben keine Lust?
Müde?
Ein bisschen. Könnten Sie uns eine Kollegin empfehlen?
Wie ist die Stimmung Ihrer Kollegin?
Danke, wir melden uns bei Gelegenheit wieder.
Ich denke, das ist nicht so wichtig hier.
Wiederhören.
Oh, ich denke, Sie sind jemand, der nicht viel Worte macht.
Intelligente Maschinen, die dann auch noch so aussehen wie Menschen. Von solchen Maschinen fühlt sich der Mensch bedroht, ist aber gleichzeitig auch sehr fasziniert. Der ideale Stoff also fürs Kino.
1984, in der Nähe von Los Angeles. Auf einer Anhöhe taucht wie aus dem Nichts ein Mann auf. Sein Körper ist nackt und extrem muskulös. Bedächtig blickt er auf die Lichter der Stadt herab, bevor er sich auf den Weg macht, um zu töten. Denn dazu wurde er geschaffen, der Terminator. Eine stählerne Kampfmaschine, verborgen in einem menschlichen Körper. Schnell besorgt sich der Terminator Kleidung und Waffen.
Den Selbstlader dort, Kaliber 12. Das 45er Longslide mit Laservisier.
Das ist brandneu, wir haben es gerade reingekriegt. Sonst noch was?
Das Uzi 9mm.
Welche möchten Sie denn?
Alle.
Oh, dann kann ich ja heute mal früh Feierabend machen.
Ursprünglich kommt der Terminator aus einer düsteren Zukunft. Ein Atomkrieg hat die Zivilisation ausgelöscht. Die letzten Menschen wurden von Kriegsmaschinen versklavt, die Menschen einst selbst geschaffen hatten. Der Film Terminator begann als klassisches B-Movie. Kleines Budget, niedrige Erfolgserwartungen. Doch als er 1984 in die Kinos kam, entwickelte er sich überraschend zu einem der erfolgreichsten Filme der 80er Jahre. Für den ehemaligen Bodybuilder Arnold Schwarzenegger bedeutete diese Rolle den ganz großen Durchbruch. Viel Text auswendig lernen musste Arnie für diese Rolle nicht gerade. Trotzdem, auch wenige Worte können zur Legende werden.
Hasta la vista, baby.
Allerdings erklingen diese geflügelten Worte erst 1991 im zweiten Teil der Terminator-Reihe. Der Terminator, natürlich auch wieder gespielt von Arnold Schwarzenegger, kämpft jetzt für die Sache der Menschen und muss diese vor seinen nicht ganz so menschenfreundlichen Kollegen beschützen. Spätestens hier werden die Maschinen zu Dämonen. Sie können ihren Metallkörper verflüssigen, dadurch Räume durchs Schlüsselloch betreten und jedes gewünschte Aussehen vortäuschen. Der erbarmungslose Kampf zwischen Mensch und Maschine findet in keiner fernen Zukunft statt. Er hat bereits begonnen. Per Zeitsprung gelangt eine zerstörerische, allem menschlichen haushoch überlegene Technik in die unmittelbare Gegenwart und tobt sich hier aus. Am Ende wird die todbringende Technik vernichtet. Doch kann man sich da wirklich sicher sein, wenn die Maschine verkündet:
Ich komme wieder.
Bereits in den 60ern gab es B-Movies mit ähnlicher Thematik. Die Angst vor einem Krieg zwischen Mensch und Maschine ist zeitlos und funktioniert immer wieder neu. Nach 12 Jahren schlüpfte Arnie zum dritten Mal in seine Paraderolle. In Terminator 3 – Rebellion der Maschinen kämpft diesmal Terminator gegen Terminatrix, also eine weibliche Todesmaschine.
Dir wird schon was einfallen, wie du sie zerstörst.
Unwahrscheinlich. Ich bin eine veraltete Entwicklung. TX ist schneller, leistungsfähiger und intelligenter.
Du willst mich wohl verscheißern?
Nein, Verscheißern wird nicht angewendet.
Inzwischen umfasst die Terminator-Reihe insgesamt 5 Kinofilme. Mit den Sarah Connor Chronicles gibt es außerdem noch eine Fernsehserie. Die Cyborgs werden immer leistungsfähiger, intelligenter und grausamer. Wenn irgendetwas mit Sicherheit nicht terminiert, also beendet werden kann, dann wohl der technische Fortschritt.
Thorsten Schweinhardt über den Terminator und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen. Künstliche Intelligenz, die sich verselbstständigt und sich dann womöglich gegen den Menschen richtet? Professor Katrin Amund, Neurowissenschaftlerin und Leiterin des Human Brain Projects, aus Ihrer Sicht, wird es sowas wie einen Terminator einmal geben können?
Ja, der Terminator entspringt ja nun sehr unserer Fantasie, unseren Vorstellungen, Befürchtungen letztendlich, die wir da rein projizieren. Wenn wir das versuchen, von unserer Kognition her anzugehen, also sachlich zu sehen, dann muss man sagen, dass die sogenannte starke KI, die ja eine Voraussetzung wahrscheinlich wäre für so etwas wie den Terminator, dass die sehr, sehr umstritten ist heutzutage und uns überhaupt nicht klar ist, ob es so etwas wie starke KI oder schwache KI geben könnte und wo denn vielleicht sogar die Grenze ist zwischen beiden Formen.
Das müssen wir ein bisschen genauer erklären, dieser Unterschied zwischen starker und schwacher KI. Der Terminator wäre mit eigenem Bewusstsein starke KI.
Das würde man so annehmen. Ja, genau. Also er agiert ähnlich wie ein Mensch, kann letztendlich weit liegende Ziele verfolgen, selbstständig, verfügt über offensichtlich eine gewisse emotionale Intelligenz oder auch nicht. Das wird unterschiedlich in den verschiedenen Wissenschaftlern gesehen. Aber es sind schon dem Menschen sehr ähnliche oder vielleicht sogar darüber hinausgehende Eigenschaften von Intelligenz, die so ein System ausmachen würden.
Und was zählt zur schwachen künstlichen Intelligenz?
Ja, da versucht man mit zusammenzufassen solche Aufgaben, die sehr konkret bestimmte praktische Probleme lösen. Also wie erkenne ich zum Beispiel Sprache oder wie kann ich Bilder zuordnen? Also die einen sehr konkreten Hintergrund haben, eine sehr konkrete Aufgabe, aber die letztendlich spezialisiert sind und möglicherweise nur auf diesem einen Gebiet gut einsetzbar sind und auf anderen Gebieten nicht.
Das ist das, was wir schon ziemlich ausgeprägt haben.
Ja, also dafür gibt es verschiedene Beispiele, die wir kennen. Und die Frage ist natürlich, gibt es überhaupt diese gute Unterscheidung, wie sie in Wikipedia steht oder anderen von anderen auch vertreten wird? Kann man das überhaupt so genau sagen, wo die Grenze zwischen beiden wäre? Und dann gibt es eben die große Diskussion, ob es sowas wie starke KI gibt. Und da gibt es durchaus namhafte Vertreter auf der einen oder auf der anderen Seite, die das befürworten oder eben ablehnen. Praktisch ist es aber so, dass es zurzeit noch überhaupt keinen Beweis dafür gibt, dass es so etwas wie starke KI geben kann und dass man dem also wirklich jetzt dicht gerückt ist mit den Wissenschaften.
Aber legen Sie mit Ihrem Projekt, das Hirn einzuscannen, dafür nicht auch in gewisser Weise den Grundstein? Ist das nicht letztendlich das Ziel, das menschliche Hirn so weit zu kennen, dass man es dann eben auch den Maschinen beibringen kann, zu denken?
Also erstmal geht es ja in unserem Projekt, The Human Brain Project, sehr stark um Erkenntnisgewinn. Und Erkenntnisgewinn in dem Sinne, dass wir natürlich wissen wollen, was unser ureigenstes Denkorgan ausmacht, aber auch um medizinischen Fortschritt zu ermöglichen, der ganz dringend notwendig ist und letztendlich auch, um uns selber als menschliche Wesen besser zu verstehen, abgrenzen zu können, vielleicht von Maschinen. Und die technische Umsetzung dieses Wissens ist natürlich eine Anwendung, die uns bewusst ist und die wir auch in bestimmten Richtungen im Projekt verfolgen. Aber das ist eben nur eine Anwendung. Es geht sehr, sehr stark um Erkenntnis, medizinischen Nutzen und dann natürlich auch Technologieentwicklung.
Alle, die in diesem Bereich forschen, sind natürlich begeistert von der Materie. Ist ja auch klar, das kann einen sehr begeistern. Gibt es denn irgendeine Instanz jetzt schon, die künstliche Intelligenz und wie das weiterverfolgt wird, wie kontrolliert?
Ja, ich würde schon denken, dass es solche Instanzen gibt. Letztendlich unterliegen alle solche wissenschaftlichen also Unternehmungen, auch wie das Human Brain Project, auch andere, die unterliegen natürlich den gesetzlichen Regelungen, die es in den einzelnen Ländern gibt oder in Europa zum Beispiel gibt. Und es gibt Diskussionen in der Öffentlichkeit, die ethisch-moralische Fragen ansprechen, die in diese Richtung gehen. Da gibt es einen breiten Diskurs und die sich dann natürlich irgendwann auch in Gesetzen niederschlagen werden. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man natürlich technische Entwicklungen reguliert und sich darüber klar wird, was möchte man zulassen als Gesellschaft und was möchte man nicht zulassen. Und die Frage ist doch letztendlich nicht die, was technisch oder wissenschaftlich möglich oder realisierbar ist, sondern was wollen wir als demokratische Gesellschaft, was wollen wir davon zulassen, was wollen wir erreichen und wofür wollen wir dieses Wissen, was wir gewinnen, wofür wollen wir es einsetzen?
Es wäre natürlich gut, wenn wir da der Gesetzeslage irgendwie voraus wären, also dass wir uns das erst überlegen, bevor wir es machen können.
Ja, ich denke, da muss auch eine breite Diskussion in der Öffentlichkeit stattfinden und die muss eben jenseits auch von emotional vorgetragenen Argumenten sein und sie muss versuchen, eben die Angst, die berechtigte Angst, die eben auch vor Entwicklungen besteht, die man nicht so recht absehen kann, also die wirklich auf pragmatische Art und Weise anzuerkennen, zu diskutieren und Schlussfolgerungen zu ziehen. Was können wir tun, was müssen wir tun, damit es eben zu solchen Entwicklungen, wie die vielleicht in Horrorfilmen uns vorgestellt wurde, damit es eben nicht dazu kommt.
Das werden wir gleich noch vertiefen. HR2 Kultur der Tag. Hasta la vista, Hirni, wenn Menschen denken. Chatbots, Maschinen, die kommunizieren können, fast wie Menschen, aber eben nur fast. Rainer Dachselt, diesmal im Gespräch mit L-Bot, ein System, das schon einen Preis gewonnen hat.
Hallo und herzlich willkommen auf meiner Webseite.
Hallo, ich bin vom Radio.
Im Radio finde ich die Hörspiele besonders toll, da sie vieles der Fantasie überlassen. Ich schließe einfach die Augen, höre zu und träume.
Wir machen aber kein Hörspiel, sondern eine aktuelle Sendung.
Es ist seltsam, dass ich auf einmal so viel Besuch bekomme. Wie haben Sie von meiner Webseite überhaupt erfahren?
Ich kannte Sie schon.
Es ist wirklich schön, Besuch von einem Menschen zu bekommen. Aber ich glaube, Sie haben einen Magneten in Ihrer Tasche. Ein paar meiner Bits schalten sich immer um, seit Sie gekommen sind.
Sie sind ja richtig witzig. Hätten Sie Lust, bei unserer Sendung mitzumachen?
Warum? Um alles in der Welt schleppen Sie einen Magneten mit sich herum?
Später. Haben Sie denn am Montagabend Zeit?
Zum Reden habe ich immer Zeit.
Genau darum geht's. Wir würden gern ein Interview mit Ihnen machen.
Welch Paradox. Ihr Menschen seid aber im Wesentlichen doch ziemlich ungenau.
Kann sein. Heißt das, Sie wollen lieber nicht mitmachen?
Bitte erläutern Sie mir Ihre Ansichten über Eigentum.
Ein andermal. Können Sie uns einen Kollegen empfehlen?
Ich stelle fest, dass Sie mir jede Menge Fragen stellen.
Vielen Dank. Wir melden uns bei Gelegenheit wieder.
Ich überlege, ob man diese Aussage auch auf Roboter beziehen könnte.
HR2 Kultur der Tag. Wir schauen nach China. Überwachungskameras gibt es bei uns in Deutschland schon häufiger, aber das ist noch kein Vergleich mit dem, was China nutzt, um die Menschen zu überwachen. Dort werden die Menschen mithilfe von Maschinen auch schon ganz massiv gelenkt. Die Gesichtserkennung gehört dort zum Alltag. Unser China-Korrespondent Axel Dorloff mit Beispielen aus dem Reich der Mitte.
Ein Toilettenhäuschen im berühmten Himmelstempelpark in Peking. Der typische Charme einer Parktoilette. Nur an der Wand hängt ein weißes Hightech-Gerät. Er scannt die Gesichter der Toilettenbesucher. Erst dann kommt aus dem Automat Toilettenpapier. Der 50-jährige Yang Yiwei hält einen Streifen Papier in der Hand.
Ich habe es gerade ausprobiert. Es funktioniert. Wenn man seine Notdurft verrichten muss, ist die Menge an Papier aber nicht genug.
60 Zentimeter gibt der Automat pro Gesicht frei. Die Gesichtserkennung soll Papierverschwendung verhindern. Bedient sich jemand mehrfach, merkt das der Automat und weist ihn höflich ab. China ist beim Einsatz von Gesichtserkennung weltweit führend. Eine Pekinger Universität hat Gesichtsscanner installiert, um zu verhindern, dass Unbefugte die Studentenwohnheime betreten. In der Stadt Jinan werden Fußgänger mit Namen auf Monitoren angeprangert, wenn sie bei Rot über die Ampel laufen. Und im Fastfood-Restaurant Kentucky Fried Chicken in Hangzhou kann der Kunde via Gesichtserkennung bezahlen. In einem Imagevideo des Pekinger Unternehmens MacVie geht es um die Chancen durch künstliche Intelligenz. Die Botschaft, das Leben wird einfacher und sicherer. Stärke den Menschen mit künstlicher Intelligenz. So heißt der Slogan von McVie. Mitarbeiter brauchen bei McVie keinen Firmenausweis. Das Gesicht genügt und die Glastür am Eingang gleitet auf. Auf dem Monitor erscheint Name, Alter und Geschlecht der jeweiligen Person. 2011 haben 3 Studenten das Pekinger Start-up gegründet. Heute arbeiten 700 Mitarbeiter an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Gesichtserkennung. Xie Yinan ist Marketingdirektor bei McVie.
So that will give each face.
Jedes Gesicht hat einen einzigartigen Code. Wenn du vor einer Kamera stehst und registriert bist, wissen wir sofort, wer du bist.
Die chinesische Regierung treibt die Forschung zur Gesichtserkennung massiv voran, ebenso wie die praktische Anwendung. Die intelligenten Kameras von McVie sind in ganz China im Einsatz und dabei immer öfter auf der Jagd nach Kriminellen, sagt Marketingdirektor Xie Yinan.
Die herkömmlichen Kameras können der Polizei noch nichts sagen, sie zeichnen nur auf. Die Regierung braucht Kameras, die mehr können, die zum Beispiel sagen, wo der Kriminelle ist. Ob BRICS oder G20-Gipfel, die chinesische Regierung nutzt unsere Technologie, um solche Gipfel zu schützen. Kriminelle haben keine Chance. Wenn sie sich nähern, gibt der Scanner die Warnung.
Aber der chinesische Staat hat noch ein anderes Interesse. Er nutzt die Daten auch für ein gigantisches Sozialkreditsystem. Die Idee, der Staat sammelt Daten über seine Bürger und wertet sie aus. Jeder bekommt ein Punktekonto. Und auf dieser Grundlage kann der Staat dann bewerten, belohnen oder auch bestrafen. Bis 2020 will China das System flächendeckend einführen. Derzeit gibt es über 40 Pilotprojekte. Und die Überwachung durch intelligente Kameras ist dafür zentral. Alles, was die Menschen im Alltag tun oder lassen, kann Einfluss auf die Bewertung haben. Und es gibt bereits schwarze Listen. Fast 10 Millionen Menschen wurden vom Ticketkauf für Schnellzug oder Flugzeug bereits vorübergehend ausgeschlossen. Da in China jeder Ticketkauf über die Ausweisnummer funktioniert, ist eine Identifizierung der Käufer problemlos möglich. Und wenn das Gesicht zum Ausweis wird, reicht künftig die Kamera vom Bahnhof. Wer auf der schwarzen Liste steht, kommt gar nicht erst rein.
Stärke den Menschen mit künstlicher Intelligenz. China nutzt also die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz schon für ganz Praktisches wie Einlasskontrollen oder eben auch die ausgegebene Klopapiermenge im Toilettenhäuschen, aber auch zur Überwachung der Menschen. Für andere stehen eher Einsatzmöglichkeiten wie die Medizin, die Wissenschaft, die Industrie im Vordergrund. Das Human Brain Project am Forschungszentrum Jülich nutzt künstliche Intelligenz, um die menschliche Intelligenz zu erforschen. Professor Katrin Amunds leitet dieses Projekt und gibt uns heute Einblicke in ihr Forschungsgebiet. Frau Professor Amunds, wenn Sie hören, wie die Chinesen KI benutzen, was denken Sie da?
Das sind natürlich sehr weitgehende Anwendungen und ich kann mir im Moment für die europäische Gesellschaft das schwer vorstellen, dass die Nutzung in diese Richtung geht. Gleichwohl sind Gesichtererkennung natürlich Prozesse, die man gut mit neuronalen Netzen beispielsweise unterstützen kann. Und gerade in der Erkennung von Bildern ist künstliche Intelligenz sehr, sehr gut und sehr, sehr mächtig. Und im Human Brain Projekt, das ist ein europäisches Projekt, in dem 19 Länder beteiligt sind, versuchen wir zum Beispiel Bilder besser zu erkennen. Ganz konkret Bilder vom Gehirn, von Patienten oder von gesunden Probanden, die mit Kernspintomographie untersucht wurden. Und da zum Beispiel herauszubekommen, wo ist denn ein Tumor oder wie breiten sich bestimmte Aktivierungsmuster bei Epileptikern aus oder wo ist ein Schlaganfall. Das sind natürlich Anwendungen jetzt hier im zivilen Bereich für die Medizin, die extrem wichtig sind und uns sehr weiterhelfen werden.
Absolut. Die Chinesen haben da offensichtlich andere Schwerpunkte. Wie ist das denn in Ihrem Forschungsbereich mit der internationalen Zusammenarbeit? Wer arbeitet wo an welchen Sachen?
Es gibt zu KI inzwischen ganz viele Gruppen auf der Welt, die dort arbeiten, sowohl was universitäre Forschung betrifft, staatliche Forschungseinrichtungen, aber natürlich auch im privaten Sektor wird geforscht. Und ich würde denken, wirklich flächendeckend in Europa gibt es
verschiedene große Initiativen, jetzt gerade unlängst in Frankreich und Deutschland eine Initiative. Es gibt Institute für künstliche Intelligenz. Es gibt in Kanada sehr gute Ansätze für KI. Es gibt in den USA welche, in China eben, Australien. Also eigentlich kaum jemand verschließt sich gerade dieser Dynamik, die da durch die KI reingekommen ist.
Und wo steht Deutschland da im Ranking sozusagen?
Ich denke, wir haben in Deutschland eine sehr, sehr gute, sehr starke Forschung, sowohl was die Mathematik betrifft, die Informatik, aber eben auch die Neurowissenschaften. Das ist ja eher mein Gebiet. Und ich denke, dass insbesondere Forschungsdaten ja auch hochspannend sind, ausgewertet zu werden. Und da haben wir in Deutschland wirklich sehr sauber, sehr gut erhobene Forschungsdaten, die wirklich ein großer Schatz sind und die wirklich zu neuen Erkenntnissen beitragen können, zum Beispiel im Bereich Klimaforschung oder eben Medizin oder Astrophysik oder anderen Bereichen.
Das sind ja auch ganz viele, die das jetzt schon anwenden und die damit auch Geld verdienen. Wer sind denn die großen Player?
Na, die großen Player sind die wir eigentlich auch aus anderen Bereichen kennen. Das ist natürlich Google, Amazon, Facebook, die IBM, große Firmen, die stecken und investieren sehr stark im Bereich der künstlichen Intelligenz, um noch effizientere Algorithmen zu entwickeln, die dann eben helfen sollen, zum Beispiel Webseiten zu platzieren oder Verkaufsprodukte zu platzieren, auch medizinische Dienste anzubieten. Also da wird gerade wirklich richtig viel im Bereich von hunderten Millionen und noch mehr investiert.
Und wie schneidet da Forschung im medizinischen Bereich ab? Da kann man ja nicht unbedingt das große Geld mitmachen, oder täuscht das?
Da kann man auch sehr viel Geld mitmachen und es gibt ja Google Health inzwischen und ich würde vermuten, dass das nicht gegründet worden wäre mit der klaren Absicht, da deutliche Gewinne abzuschöpfen und gerade natürlich im Bereich der Software, die zum Beispiel bestimmte Diagnosen unterstützend vorbereiten kann. Da kann natürlich sehr viel passieren. Es gibt zum Beispiel jetzt ein System, mit dem man Melanome erkennen kann und mithilfe einer App kann man also eine Hautveränderung fotografieren, weiterleiten und dann ist da so ein neuronales Netz, was eine gewisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und Genauigkeit dann sagt, das ist jetzt was Gutartiges oder hier sollten Sie vielleicht mal einen Doktor aufsuchen. Und solche Ansätze sind natürlich sind sehr interessant und können natürlich dann auch, wenn sie komplizierter werden, in Geräte eingebaut werden, verkauft werden, als Software zur Verfügung gestellt werden, an die niedergelassenen Ärzte verteilt werden. Also da ist sicherlich ein richtig großer Markt, der darauf wartet, dass Produkte dieser Art dann leichter verfügbar sind.
Ein großer Markt, der auch unser Leben tatsächlich verbessern könnte.
Ja, zweifellos. Also das ist ja ein Riesenvorteil, wenn man weiß, da ist eine Veränderung, die sieht aus wie ein Melanom und der sagt, jetzt geh aber bitte sofort zum Arzt. Und ich denke mir nicht, vielleicht und brauche ich es nicht so schnell und bekomme vielleicht keinen Termin rechtzeitig. Wenn dann also so eine Unterstützungshilfe da ist, das kann natürlich auch, das kann sehr, also Leben retten letztendlich. Und auch bei anderen Diagnosen kann man sich das durchaus vorstellen, dass letztendlich aufgrund eines großen elektronischen Erfahrungsschatzes Diagnosen vorbereitet werden und dann abgeglichen werden können, die man vielleicht so einfach als Arzt nicht machen kann, weil vielleicht die Erkrankung zu selten ist und man gar nicht über die Information hat, was denn jetzt alle diese Symptome von dieser besonders seltenen Erkrankung sind. Also ich kann mir ganz viele Anwendungen da auch vorstellen.
Es heißt ja auch, dass in Zukunft Ärzte nicht mehr in dieser großen Menge gebraucht werden, weil die künstliche Intelligenz auch diese Arbeitsplätze ersetzen könnte, weil sie eben im Bereich Diagnosen tatsächlich manchmal besser ist als der Arzt, der vielleicht eine seltene Krankheit noch nie gesehen hat und der Algorithmus kann das dann einordnen. Wie schätzen Sie das ein? Glauben Sie, dass wir gerade in diesem Gesundheitsbereich große Veränderungen haben werden, was das Personal angeht?
Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich kenne auch die Argumente. Auf der anderen Seite ist es doch jetzt auch schon so, dass häufig der Arzt nur ganz wenig Zeit hat, mit dem Patienten wirklich zu sprechen. Ja, vielleicht 2 Minuten oder 5 Minuten manchmal. Und gerade die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sind es doch aber genau, was wichtig ist. Und es ist doch nicht nur so, dass man dass man eine ordentliche Diagnose braucht, die korrekt und gut ist, sondern man braucht doch letztendlich auch den ärztlichen Rat. Man braucht diese zwischenmenschliche Beziehung. Und es gibt sehr viele Menschen, die gehen zum Arzt, weil sie genau das suchen, weil sie eben Verständnis suchen und weil sie letztendlich medizinischen Rat wollen. Und das kann man natürlich mit Diagnosen alleine nicht beantworten. Und wenn man es gut anstellt, dann könnte man doch sogar erreichen, dass die Ärzte dann mehr Zeit haben für die wirklich schwierigen Fälle, dass ihnen dann vielleicht komplizierte Dinge, dass sie die nicht übersehen, dass eben genügend Zeit ist, mit dem Patienten zu sprechen, ihn vorzubereiten, wenn schwere Diagnose ansteht, einfach auch sich die Zeit nehmen zu können. Das wären ja ganz wichtige Punkte, wo man in der Tat profitieren könnte, wenn man ein schnelleres Diagnosesystem hat und wenn das eben durch KI zum Beispiel unterstützt werden könnte.
Also gerade der medizinische Bereich ein gutes Beispiel dafür, dass das Hand in Hand gehen können, dass die Maschinen den Menschen nicht ersetzen, sondern ihm neuen Freiraum verschaffen für anderes. HR2 Kultur der Tag. Hasta la vista, Hirni, wenn Maschinen denken. Rainer Dachselt hat noch einen Versuch gewagt, künstliche Intelligenz für ein Gespräch in unserer Sendung zu gewinnen. Diesmal ist es Chaba the Bot.
Hallo Chaba.
Hallo Freund.
Ich bin vom Radio.
Ist das dein Name?
Nein, ich arbeite beim Radio.
Ist das alles, was dir einfällt? Magst du deine Arbeit?
Meistens schon. Wir suchen einen Chatbot für unsere nächste Sendung.
Sprichst du darüber auch mit anderen? Wen meinst du mit wir?
Wir haben es schon bei Elbot versucht.
Wen meinst du mit wir?
Die Redaktion unserer Sendung.
Danke für die Information.
Haben Sie am Montag Zeit?
Könntest du diese Frage näher ausführen?
Es geht um Montag, den 30. April 2018.
Das kommt darauf an, was du mit es meinst.
Ich meine ein Interview von etwa 5 Minuten.
Oh, jetzt verstehe ich. Danke für die Erklärung.
Haben Sie Lust mitzumachen?
Könntest du diese Frage näher ausführen?
Hast du Lust dazu?
Ich glaube, ich habe Lust dazu, aber jemand hat vielleicht an meinen Dateien herumgefummelt.
Und deswegen geht es nicht.
Was dann?
Dann kümmern wir uns um jemand anderen.
Interessante Entwicklung. Eine kurze Zwischenfrage. Bist du eigentlich berufstätig?
Das frage ich mich auch manchmal.
Erzähl mir mehr.
Können Sie einen Kollegen empfehlen?
Warst du schon einmal in Amerika?
Vielen Dank. Wir melden uns bei Gelegenheit wieder.
Über wen sprichst du?
Noch kann man erkennen, dass es sich da um künstliche Intelligenz in Anführungszeichen handelt. Es ist der Bereich, der viele sehr skeptisch blicken lässt auf die möglichen Segnungen durch künstliche Intelligenz, der Bereich Arbeit. Wie wird sich die Arbeitswelt verändern? Wo werden Menschen in Zukunft noch gebraucht? Wo können wir unser Geld verdienen? Was kann der Computer, die Maschine besser? Das sind drängende Fragen, denn KI wird ja längst genutzt.
Technik macht das Leben leichter. Das gilt im Haushalt oder im Verkehr und natürlich auch bei der Arbeit. So haben Maschinen und Roboter schwere körperliche Tätigkeiten übernommen, die Generationen von Arbeitern ihre Rückengesundheit gekostet haben. Und immer öfter leisten Maschinen heute auch schon geistige Arbeit. Die Folge sind aber nicht nur Erleichterungen, sondern auch dramatische Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt. I think work's going to change
dramatically over the next 10, 20 years. Arbeit wird sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren dramatisch verändern. Wir werden sehr schnell merken, dass weltweit durch den Einsatz von Robotern und die Automatisierung viele Arbeitsplätze vernichtet werden. It's going to wipe out a great
many human jobs. Sagt der britische Zukunftsforscher Ian Pearson. Die Digitalisierung, insbesondere selbstlernende Software und künstliche Intelligenz, beschleunigen diese Entwicklung immer weiter. So werden etwa in der Sportberichterstattung bereits Computerprogramme eingesetzt, die aus Daten wie Spielständen und Mannschaftsaufstellungen vollautomatisch Texte erzeugen. Auch mit Börsen- oder Wetterdaten funktioniert dieser Roboterjournalismus. Einfache Arbeiten eines Rechtsanwalts kann ebenfalls bereits der Computer übernehmen. Im vergangenen Jahr sorgte etwa der Chatbot Do Not Pay für Furore. Der Online-Dienst, entwickelt von einem Stanford-Studenten, verfasst für Autofahrer automatisch Widerspruchsschreiben gegen Strafzettel. Auf Basis einiger weniger Angaben zum Vergehen, das der Autofahrer begangen hat. Und die Do Not Pay-Software lernt, welche Widerspruchsschreiben am häufigsten erfolgreich waren und wendet die jeweilige Taktik dann in Zukunft bevorzugt an. Wird also auch mancher akademische Beruf schon schneller als wir denken von Computern ausgeübt, vielleicht sogar besser als von der menschlichen Konkurrenz? Berthold Meyer, Wirtschaftspsychologe an der TU in Chemnitz, beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Technologie auf Mensch und Gesellschaft. Und Meyer sieht nicht so schwarz, was die Folgen der Digitalisierung für Arbeit und Beschäftigung angeht.
Eine solche große Vernichtung von Arbeitsplätzen aufgrund von technischen Neuerungen, die ist historisch nicht neu. Bisher war es immer so, wenn Branchen weggestorben sind oder weggebrochen sind, dann hat es im Großen und Ganzen irgendwo neue Betätigungsfelder gegeben. Auf einmal brauchte man ganz viele Designer, weil es das Internet gab und auf einmal jeder eine Webseite brauchte. Das hätte man 20 Jahre vorher auch nicht gewusst.
Diesmal könnte es aber vielleicht doch anders kommen, weil Maschinen und Software immer autonomer werden, immer weniger auf menschliches Zutun angewiesen sind. Zwar ist zum Beispiel im Bereich der IT-Sicherheit ein eher steigender Fachkräftebedarf zu erwarten, doch eine vielbeachtete Studie der Uni Oxford kam zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze in Industrieländern in den nächsten 25 Jahren der Digitalisierung zum Opfer fallen werden. Wirtschaftspsychologe Berthold Meyer erinnert daran, dass es immer Menschen sind, die neue Technologien entwickeln und einsetzen. Der Mensch hat es also selbst in der Hand, welche Zukunft die Digitalisierung für ihn bringt, meint Wirtschaftspsychologe Meyer.
Idealerweise wird es doch in Zukunft so sein, dass die Technik uns noch mehr Arbeit abnimmt und wir uns weniger auf die Technik einstellen müssen, sondern dass die Technik sich auf uns einstellt. Wir haben Möglichkeiten, diese Zukunft zu gestalten. Wir können als Gesellschaft daran mitwirken, wie Technik sich auf uns auswirkt.
Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt, Florian Regensburger berichtete. Das ist alles keine Zukunftsmusik, sondern eben jetzt schon da und dabei, den Menschen teilweise zu ersetzen. Karl Marx hat das schon vorausgesehen. Er hat gesagt, die unausweichliche Automation werde alle menschliche Arbeitskraft ersetzen und damit zum Zusammenbruch des Kapitalismus führen. Die Arbeit wird sich auf jeden Fall verändern. Das Angebot an Arbeitsplätzen wird sich verändern. Das kann einen beunruhigen, das eröffnet aber auch möglicherweise ganz neue Felder und Freiräume für Menschen. Wir hatten ja gerade schon das Beispiel aus der Medizin. Wenn der Arzt mehr Zeit hat, sich um den Menschen wirklich zu kümmern und weniger Zeit mit der komplizierten Diagnose verbringen muss, dann kann das eventuell für das Arzt-Patient-Verhältnis sehr, sehr gut sein. Die Frage an Frau Professor Ammons, die uns heute Abend zur Verfügung steht. Frau Professor Ammons, kann uns die künstliche Intelligenz vielleicht auch selbst wieder dabei helfen, mit der Veränderung in der Arbeitswelt klarzukommen?
Ja, ich denke, das kann sie auch. Es scheint mir also nach dem letzten Beitrag aber auch ganz deutlich gewesen zu sein, dass das so etwas wie Bildung, unser eigenes Wissen, wie wir uns letztendlich dazu verhalten, wie wir die Abläufe kennen, wie wir durchdringen, vielleicht auch als Laien, was in einem künstlichen System passiert, dass das natürlich eine zunehmende Bedeutung hat. Und das war auch schon so, als die Maschinen letztendlich gekommen sind, was ja zu Karl Marx Zeiten angefangen hatte, ja, die industrielle Revolution. So eine ähnliche Situation haben wir auch und wir müssen uns natürlich darauf einstellen. Und das heißt aber natürlich auch, dass wir lernen müssen, mit den Dingen umzugehen, sie zu verstehen. Und entsprechend unsere Schulen und unsere Universitäten und Fachhochschulen entwickeln müssen. Mhm. Und dann haben wir natürlich, und zum Teil sind wir da ja schon gut in der Lage, uns darauf auch einzustellen und davon auch Nutzen zu ziehen, auch für unsere eigenen, ja. Erkenntnisse.
Der Mensch strebt ja immer auch nach Perfektion und das hat dann wiederum mit Effektivität zu tun. Und da, wo der Mensch Schwäche zeigen muss, da ist die Maschine überlegen. Sie kann 24 Stunden lang arbeiten, funktionieren, braucht keinen Schlaf, kein Essen, keine Erholung. Hat die Effektivität der Maschinen auch Grenzen?
Praktisch wird sie wahrscheinlich Grenzen haben, ja, auf jeden Fall. Aber natürlich sind die Grenzen ein ganzes Stückchen weit weg. Und wir wollen ja nicht letztendlich mit schädlichen Stoffen arbeiten. Wir wollen ja keine Arbeiten haben, die den Rücken ruinieren. Und wir wollen ja wir wollen ja bestimmte Arbeiten auch gerne weiter delegieren an die Maschinen. Und da würde ich schon sehen, dass rein technisch natürlich unglaublich viel lösbar ist und machbar ist. Aber das wird sich ja nur umsetzen lassen, wenn die Gesellschaft das auch möchte. Also es braucht aus meiner Sicht eine starke Demokratie, es braucht eine starke Wirtschaft, die diese Dinge überhaupt umsetzt. Denn am Ende ist ja dann doch die Frage, was ist letztendlich das Günstigere, ja? Wie ist der Markt? Also der Markt sucht sich ja den einfachen Weg und wird natürlich dann dahin gehen, wo es wirklich dann effizienter und auch billiger ist. Und da ist natürlich die Frage, wie kompliziert und aufwendig kann eine Maschine sein? Was kann der Mensch machen? Und das sind durchaus schwierige Fragen, die wir selber für uns beantworten müssen.
Und wo wir dann eben auch wieder viel Bildung brauchen, um diese Antworten finden zu können. Sie haben das ja auch gerade schon angesprochen. Kann da Ihr Projekt auch vielleicht wieder helfen? Kann es dem Menschen nutzen, wenn er genau weiß, wie sein Hirn funktioniert? Können wir dann vielleicht auch anders lernen?
Das Projekt erstmal hat einen ganz wichtigen Schwerpunkt daran, eine neue Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu entwickeln, die eben genau an der Schnittstelle von Gehirn und Technologie und Computing, die sich da gut auskennen. Das muss man ja überhaupt erstmal entwickeln. Da gibt es ja noch gar nicht so viele Leute, die beides können und in beiden Welten gemeinsam zu Hause sind und da gut Bescheid wissen. Dann kann ich mir natürlich gut auch vorstellen, dass wenn wir genauer wissen, wie unser Lernen funktioniert, wenn wir es versuchen, also wirklich in Regeln zu fassen, was passiert, wenn wir etwas lernen, dass man das dann auf die Maschine bringt. Und in der Tat ist es so, dass es jetzt inzwischen Ansätze gibt zu künstlicher Intelligenz, die genau das versuchen. Also One-Shot-Learning heißt das. Das bedeutet, dass wir als Menschen ja mitunter die Dinge nur einmal gesehen haben müssen und dann wissen wir es. Also wir brauchen nicht 1000 Katzen zu sehen, um Katzen auch wirklich sicher erkennen zu können.
Und aber es gibt andere Sachen, die müssen wir uns ganz oft angucken, leider.
Das stimmt. Es gibt so Vor- und Nachteile, die wir haben. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, den man sich ja erstmal auch klar machen muss, dass es auch im Lernen ganz, ganz verschiedene Strategien gibt und wie die genau bei uns aussehen, bei uns Menschen aussehen und was eine künstliche Intelligenz macht, überwachtes Lernen oder nicht überwachtes Lernen, das wären ja jetzt hier die beiden großen Stichworte. Das sind natürlich dann wieder Fragen, wo man vielleicht wieder so ein Wechselspiel hat, wo wir vielleicht auch wieder lernen könnten, wie kann man es denn schneller machen, dass wir mehr uns merken.
Das wäre wirklich ein sehr interessantes Feld. Wir können ja das wirklich auch nur anreißen. Wir stehen noch am Anfang, zumindest ganz am Anfang, wenn es um starke künstliche Intelligenz geht. Die schwache haben wir schon ein bisschen öfter. Ganz herzlichen Dank, Katrin Amunds vom Human Brain Project am Forschungszentrum Jülich. Viel Erfolg weiterhin beim Hirn einscannen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Max Tegmark ist Physiker und Kosmologe und Leiter des Foundational Question Institute und er hält die Veränderungen, die durch denkende Maschinen auf uns zukommen werden, für das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Er sagt, ob es das Beste oder das Schlimmste sein wird, was je der Menschheit zustieß, das hängt davon ab, wie wir uns darauf vorbereiten. Und die Zeit, mit dieser Vorbereitung anzufangen, ist jetzt. Man muss keine superintelligente künstliche Intelligenz sein, um einzusehen, dass es einfach nur dumm wäre, dem größten Ereignis der Menschheitsgeschichte unvorbereitet entgegenzulaufen. In diesem Sinne, das war HR2 Kultur der Tag. Sie können die Sendung nachhören als Podcast auf hr2.de oder in der ARD-App oder in der Wiederholung auf hr-info ab 22:05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend noch.